ARD. Es irrt der Mensch, solange er strebt. Goethes Faust braucht keine einleitenden Worte. Seit rund 200 Jahren prägt der Tragödie erster Teil die Weltliteratur und unser kulturelles Selbstverständnis. 1775, also vor 250 Jahren, kam Johann Wolfgang von Goethe nach Weimar. Die erste Variante seiner Faustdichtung hatte er da bereits in der Tasche.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hallo Tom.
Grüß dich.
Ich habe es angedeutet, der Faust.
Genau.
Mit dem ersten Zitat bin ich eingestiegen. Was ist so dein Lieblingszitat aus dem Faust?
Das Problem ist halt.
Es gibt einige, ha?
Ja, das Problem ist tatsächlich, sobald du irgendwie in den Text rankommst, findest du ein Zitat nach dem anderen und du kennst auch relativ viel, weil die immer noch gebraucht werden und nicht etwa irgendwo liegen geblieben sind. Ich glaube, so ein tatsächliches Lieblingszitat hätte ich eigentlich nicht, aber vielleicht. Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust wäre so ein Zitat,
ja,
was ich ziemlich gut finde. Oder die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Also das sind so Sachen, die ich schon sehr mag.
Für mich wäre es, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein.
Aus dem Osterspaziergang.
Ja. Und da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor.
Genau, das ist ein Stoßseufzer, den wohl viele abrufen können, ja.
Ja, das ist halt einfach, also Faust, ja, zeigt einfach dieses Dilemma menschlicher Existenz.
Aber in aller Schönheit. Also das ist ja
in der ganzen Vielfalt.
Tatsächlich sehr, sehr vielgestaltig. Und man findet ja auch dann wirklich auch zu allen möglichen Gelegenheiten den passenden Spruch. Du musst ja nur mal reinschauen und guckst die ersten Seiten durch und gleich weißt du, den kann man gebrauchen, den kann man gebrauchen. Das gäbe einen guten Kalenderblattspruch ab oder alles Mögliche. Also das ist schon durchaus richtig, ja.
Oder wie du halt auch sagst, wenn man einmal wieder sich mehr mit dem Stoff beschäftigt, dann fallen einem auch wieder mehr ein.
Genau.
Ja, das ist halt auch, ach ja, da war ja auch noch das, da war ja auch noch das.
Ja.
Das ist wirklich so eine Quelle, dieser Faust. Du hast dich jetzt nochmal richtig damit beschäftigt.
Ja.
Mit Faust 1 und 2 und auch
genau.
Goethe, wie er nach Weimar kam, weil das ist ja die Frage. Warum hast du dich jetzt eigentlich in diesem Jahr auf den Weg nach Weimar gemacht?
Ja, tatsächlich hat es mit den Feierlichkeiten in Weimar zu tun. Also Weimar macht dieses Jahr den Faust ganz groß, was damit zu tun hat, dass Johann Wolfgang Goethe vor 250 Jahren nach Weimar kam. Und damit ist jetzt ein Grund, ein Jubiläum zu feiern. Und man hat sich aber auch gesagt, ja, was macht man denn jetzt genau in einem Jahr, in einem Goethe-Jahr? Weil Goethe-Jahr ist ja eigentlich immer, ist ja rund um die Uhr.
Man kann
also
sagen,
jedes Jahr ist ja ein Goethe-Jahr.
Vor allen Dingen in Weimar.
Also hat man sich sein Hauptwerk genommen und das ist halt der Faust. Und wird den jetzt ausgiebig zelebrieren und das war der Grund meines Dortseins.
Und du hast dich noch dahin begeben vor den ganzen Walpurgisnachtfeierlichkeiten.
Genau, genau.
Da dachte ich, so ist eigentlich schade, du hättest doch auch richtig feiern können.
Das wäre eine Variante gewesen, aber man will ja vorab im Bild sein, damit man noch was sagen kann. Also.
Verstehe.
Ja.
Faust, wir haben es natürlich auch schon so ein bisschen angerissen, ist natürlich ein Stoff, den wirklich ganz, ganz viele Leute einfach noch so im Gedächtnis haben, damit aufgewachsen sind, in der Schule, all das. Es ist irgendwie so Teil von unserer,
DNA.
Von unserer DNA oder auf jeden Fall.
Literarischen DNA und es gibt so ein zwiespältiges
kulturellen
Verhältnis.
Ja, so ein kulturellen Gedächtnis. Gab es was jetzt bei der Recherche dennoch, was dich überrascht hat?
Überrascht?
Mhm.
Ja, also tatsächlich hat mich was sehr, sehr, sehr beeindruckt. Also das war wirklich dieses Stoßen auf das Faksimile der Gesamthandschrift von Faust II. Wenn man das dann so sieht, wie man das in den Händen hält und so. Aber das schildere ich ja alles jetzt gleich in dem Beitrag, gleich am Anfang. Und deswegen will ich darauf gar nicht weiter eingehen. Aber das war wirklich so eine Sache, wo du wirklich dann mit einem Stoßseufzer da stehst und sagst, ey, super, toll, allein dafür hat es sich schon gelohnt, dahin zu fahren.
Geschichte und Literatur in den Händen von Tom Hartmann. Und die ganze Geschichte, die hören Sie jetzt im Feature, gesprochen von der wunderbaren Conny Wolter.
Wir befinden uns zwar in einem schlossartigen Gebäude, nämlich in dem des Goethe- und Schiller-Archivs in Weimar, aber der Raum, in dem wir uns bewegen, der schmeckt denn doch nach Arbeit. Oberflächlich gesehen ist es ein ganz normales Büro mit Computern und so weiter. Aber auf dem Tisch, da liegt eine Kostbarkeit. Eine Kostbarkeit, die das Herz eines jeden literaturbegeisterten Menschen höher schlagen lässt. Eine Kostbarkeit, von der wirklich Magie ausgeht.
Was wir jetzt gerade vor Augen haben, ist das Faksimile der Gesamthandschrift von Faust II. Diese Gesamthandschrift ist entstanden 1831. Da hat Goethe verschiedene Handschriften zusammengefügt oder zusammenfügen lassen. Und dann im Prinzip bis 1832, bis in den Januar hinein, auch in diesem Manuskript gearbeitet.
Verrät die Literaturwissenschaftlerin Ariane Ludwig vom Goethe- und Schiller-Archiv. Was das Faszinierende an diesem Faksimile ist, die Betrachterin, der Leser, bekommen ein Gespür dafür, wie von Goethe letzte Hand an sein Werk gelegt wird. Man bewundert die schöne Arbeit der Schreiber, die dem Drama eine handschriftliche Form geben, und dann sind da eben die von Goethe getätigten Veränderungen, Ergänzungen, Korrekturen, eingetragen zwischen den Zeilen oder am Rand. Oder auf Zetteln festgehalten, sorgsam über den Wörtern, Versen eingeklebt, die sie ersetzen sollen.
Das ist ja eigentlich auch immer das Spannende, wenn man sich Handschriften betrachtet, dass sie sehr viel erzählen über Werdeprozesse eines Werkes. Goethe hat mal sehr schön an Zelter geschrieben, ein berühmtes Zitat, das ich trotzdem noch mal zitiere. Natur- und Kunstwerke lernt man nicht begreifen, wenn sie fertig sind. Man muss sie im Entstehen aufhaschen, wenn man sie begreifen will. Und das tun wir eigentlich, wenn wir Handschriften betrachten.
Zu Goethes Lebzeiten bekommt die originale Gesamthandschrift kaum jemand zu sehen.
Seine Schreiber sicher, Zelter, sein enger Berliner Freund, hat Teile dieser Handschrift gesehen. Und die Schwiegertochter Ottilie, der Goethe im Januar 1832, also in seinem Todesjahr, aus dieser Handschrift vorgelesen hat, hat natürlich auch diese Handschrift dann gesehen. Goethe hat ihr das vorgelesen, was damals noch nicht im Druck vorlag. Er hat ja von Faust II einiges vorab gedruckt, zunächst den dritten Akt, dann den Anfang des ersten, und alles andere erschien dann als gesamter Faust II erst nach seinem Tod, herausgegeben von seinen Nachlassverwaltern Eckermann und Riemer.
Dieser Umgang mit der Handschrift hat einen triftigen Grund. Goethe will den zweiten Teil des Faust zu Lebzeiten nicht publizieren. Ganz ohne Frage, schreibt der Dichter in einem Brief an Wilhelm von Humboldt im März 1832, würde er den dankbar anerkannten, weitverteilten Freunden das Werk bekannt machen wollen und ihre Erwiderung vernehmen.
Der Tag aber ist wirklich so absurd und konfus, dass ich mich überzeuge, meine redlichen, lange verfolgten Bemühungen um dieses seltsame Gebäu würden schlecht belohnt und an den Strand getrieben, wie ein Wrack in Trümmern daliegen und von dem Dünenschutt der Stunden zunächst überschüttet werden.
Der Faust wird 2025 in Weimar in den Fokus gerückt. Im Goethe-Schiller-Archiv, im Schiller-Museum, im Studienzentrum der Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek oder im Nietzsche-Archiv gibt es Ausstellungen rund um das Werk. Der Tragödie erster Teil geht im Deutschen Nationaltheater über die Bühne. Es finden Lesungen und Vorträge statt. Der Anlass für diese intensive Faust-Auseinandersetzung ist ein Jubiläum. 1775, vor 250 Jahren, zieht Goethe in Weimar ein. Das zwingt nicht zwangsläufig zu einer solch vehementen Faustfixierung, aber natürlich existieren Gründe dafür.
Wir beschäftigen uns mit dem Hauptwerk, also mit dem, an dem Goethe eben gut 60 Jahre geschrieben hat, mit dem er schon hierher kam, was er aber hier dann eben auch fertig geschrieben hat, wo hier auch die ganzen großen Bestände sind. Wenn man anfängt, darüber nachzudenken, liegt es unglaublich nahe, den Faust zu nehmen. Und der Hauptgrund ist vielleicht, also ich würde mal sagen, im Faust steckt eigentlich, also der ganze Goethe nicht, aber ganz, ganz viel Goethe. Also wahrscheinlich gibt es kein Werk, in dem tatsächlich mehr Goethe kondensiert ist als im Faust. Deswegen der Faust.
Macht Petra Lutz klar. Abteilungsleiterin im Goethe-Nationalmuseum, die mit einem Team die Hauptausstellung im Faustjahr der Klassikstiftung Weimar kuratiert. Die Ausstellung hat ihren Platz im Schiller-Museum.
Und die heißt Faust, eine Ausstellung. Und die heißt deswegen Faust, eine Ausstellung, weil es tatsächlich eine eigene Inszenierung, eine eigenständige Auseinandersetzung mit dem Werk ist. Das heißt, wir haben auch mit vielen Künstlerinnen und Künstlern eigene Medien für die Faust-Ausstellung entwickelt, dass jeder, also auch wenn er noch gar nicht den Faust gelesen hat oder es vielleicht schon ein bisschen her ist, nochmal das Wissen erinnert kriegt und dann direkt einsteigen kann. Also das heißt, wir haben unsere eigenen Medien auch, wo ich praktisch wie in der Werkstatt meine eigene Faustlektüre anfangen kann.
Die Ausstellung soll die Besucherinnen und Besucher dazu einladen, sich mit Goethes Werk zu befassen. Wie das gelingen soll, erläutert Petra Lutz an einem Beispiel. Da wäre etwa
eine riesige Karte, 3 Meter hoch, 5 Meter breit. Da hat der Comiczeichner Simon Schwarz, ein sehr renommierter Comiczeichner, die ganze Faustwelt ausgebreitet. Von Faust 1 und Faust 2. Und das ist eine Karte, wenn ich mich mit dem Faust schon sehr gut auskenne, kann ich da wirklich so Details angucken und denken, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Aha, so malen die den Faust. So sehen bei denen die Mischwesen aus. Und wenn ich mich mit dem Faust noch nicht so gut auskenne, sehe ich da aber schon, aha, das ist ein Werk, das spielt in vollkommen unterschiedlichen Regionen, auf ganz unterschiedlichen Realitätsebenen, in ganz unterschiedlichen Zeiten und merke schon, was da für ein Spektrum aufgemacht wird.
Ariane Ludwig wiederum ist neben Jutta Eckle eine der beiden Kuratorinnen der Ausstellung Experiment Faust aus Goethes Schreibwerkstatt, die im Faustjahr im Goethe- und Schiller-Archiv zu erleben ist. Dafür greift man auf die Schätze des Hauses zurück. Das Goethe- und Schiller-Archiv besitzt ja die weltweit größte Sammlung an Faustmanuskripten, hat über 2200 Seiten in seinem Bestand. Die ältesten überlieferten Manuskripte werden in der Ausstellung genauso präsentiert wie das Faksimile der Gesamthandschrift von Faust II. Und bei ausgewählten Führungen gibt es sogar das Original zu sehen.
Und so hoffen wir, dass unsere Besucherinnen und Besucher die Entstehung des Faust in ihrem Werden aufhaschen können und auf diese Art und Weise auch das Werk nochmal anders begreifen, neugierig werden auf Einzelaspekte, die sie vielleicht vorher nicht gesehen haben und einfach viel Freude an diesen Handschriften haben. Im Prinzip kann man zu jeder einzelnen Handschrift mindestens ein Buch schreiben, so viel hat sie zu erzählen.
Habe nun Acht! Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun nicht Amateur und bin so klug als wie zuvor. Heiße Magister, heiße Doktor gar und ziehe schon an die 10 Jahre herauf, herab und quer und krumm meine Schüler an der Nase herum und sehe, dass wir nichts wissen können. Das will mir schier das Herz verbrennen.
Der zweiteilige Faust. Ein Werk, das die Welt noch heute fasziniert. In Buchform, auf der Bühne. Und das hat Ursachen.
Ich glaube, da kann man sehr, sehr, sehr viele Gründe nennen. Ich komme auch immer ganz stark von der Sprache. Es sind einfach Verse, Texte, die sich einbrennen. Also wenn man sie einmal liest, vergisst man sie, glaube ich, nicht mehr. Es ist die Macht ist immer ein schwieriges Wort, aber der unglaubliche Sprachreichtum von Goethe, der wirkt, der über Generationen auch transportiert wird. Es ist eine unglaublich faszinierende Geschichte. Der Stoff ist einfach toll. Also wenn ich das so ganz salopp sagen darf, der Stoff ist toll. Es sind Figuren, wie so häufig bei Goethe, die man irgendwie auch psychologisch sehr, sehr gut verstehen kann. Also wenn man sich anschaut, wie er die Entwicklung eines Gretchens beschreibt, das ist etwas, was psychologisch so feinsinnig ist, dass es einfach großartig ist, das zu lesen. Es ist eine sinnliche Anschaulichkeit in der Sprache, die einen auch dann Bilder sehen lässt, wenn man keine Inszenierung sieht.
Der Stoff, die Thematik beschäftigen Goethe im Prinzip sein ganzes Leben.
Er lernt ja den Stoff schon sehr früh kennen, wahrscheinlich als Vierjähriger. Und die ersten Konzeptionen oder die ersten Beschäftigungen als Dichter datieren in die frühen 70er Jahre, 1770er Jahre. Und 1832 legt er letzte Hand an Faust II an. Das heißt, man kann sagen, er sitzt über ein halbes Jahrhundert, mehr als 60 Jahre an dem Stoff. Und allein das ist eine unglaubliche Leistung, wenn man sich vorstellt, welche Energie dazu gehört, einen Stoff immer wieder aufzunehmen. Es gibt natürlich verschiedene Arbeitsphasen unterschiedlicher Intensität. Aber ich glaube, auch wenn Goethe quasi nichts zu Papier bringt, arbeitet der Stoff in ihm. Das ist ja auch ein Geheimnis seiner Kreativität, dass der Stoff im Prinzip sich in ihm weiter gestaltet, auch wenn er mal gerade nichts zu Papier bringt.
Der Mensch, den du da bei dir hast, ist mir in tiefer innere Seele verhasst. Seine Gegenwart bewegt mir das Blut. Ich bin sonst allen Menschen gut. Aber wie ich mich sehne, dich zu schauen, hab ich vor dem Menschen ein heimlich Grauen.
Es muss auch solche Kreuze geben.
Wollt nicht mit seinesgleichen leben.
Einen historischen Faust, einen Johann Georg Faust, hat es tatsächlich gegeben. Er lebt etwa von 1480 bis 1540, schlägt sich als Alchemist, Magier und Astrologe durch und muss mit dem Vorwurf klarkommen, ein Betrüger zu sein. Die Chronisten bescheinigen ihm ein schreckliches Ende.
Derselbig ist nach vielen wunderbarlichen Sachen, die er bei seinem Leben geübt, letztlich in großem Alter vom bösen Geist umgebracht worden.
Um diesen historischen Faust versammeln sich immer mehr Geschichten und Legenden.
Und 1587 erscheint das sogenannte Volksbuch, die Historia von D. Johann Fausten, verlegt bei dem Frankfurter Verleger Spieß. Und das enthält eigentlich alle wichtigen Elemente der Faustfigur, die dann sozusagen durch die Weltliteratur oder durch die Weltkunst wandert. Eine Figur, die sich dem Teufel ergibt, einen Pakt mit ihm schließt, dann dafür am Ende seines Lebens von ihm geholt wird. Eine Figur, die eine Begegnung mit einem Kaiser hat, am Kaiserhof auftritt, was ja dann auch bei Goethe wichtig wird. Eine Figur, die ein Verhältnis mit der schönen Helena aus der Antike hat. Das ist dort alles angelegt und Goethe kannte natürlich diese Legende, vermittelt über das Puppenspiel, über das Theater, über eine Bearbeitung des ursprünglichen Faustbuches von Pfitzer, die er 1801 auch ausgeliehen hat und aus der er verschiedene Motive auch schöpft.
Ein Held im landläufigen Sinn ist diese Faustfigur nicht.
Die Figur des Volksbuches ist eigentlich eine abschreckende Figur, eine Warnfigur. Das Volksbuch ist sozusagen ein Ausfluss protestantischer Theologie, die vor Teufelsbündlerei warnt und auch vor der Sünde der Kuriositas, der Neugier. Also das christliche Weltbild sah ja sozusagen vor, dass sich der Mensch in relativ engen Grenzen bewegt, die, ich sage das jetzt sehr vereinfacht, Gott gegeben sind. Und diese Grenzen hat er nicht zu überschreiten durch eine entfesselte Neugier.
Goethe reizt der Stoff. Schon, weil eine Menge geschieht. Aber das ist nicht alles. Er blickt auch mit anderen Augen auf die Hauptfigur. Ihn schreckt sie nicht ab.
Er ist wie viele Menschen fasziniert von der Figur des Faust. Der historische Faust, der Faust der Legende, der Faust des Volksbuchs, der Faust der Puppenspielerfabeln, die Goethe kennenlernt, ist auch eine Figur einer Umbruchszeit. Und Goethe selbst lebt in einer Umbruchszeit und schreibt über eine Figur, die sozusagen mit Phänomenen einer Umbruchszeit sich irgendwie auch arrangiert.
Angenommen wird, dass der Dichter mit seiner Arbeit am Faust um 1770 beginnt. Exakt rekonstruieren lässt sich das nicht mehr. Das bedeutet, als der gebürtige Frankfurter nach Weimar berufen wird, befinden sich schon Szenen des Dramas in seinem Gepäck. Diese liest er den Freunden vor. Was da gelesen wird, lässt sich am sogenannten Urfaust ausmachen.
Eine etwas irrtümliche Bezeichnung, weil sie suggeriert, es sei das Älteste, was wir vom Faust haben. Dem ist aber nicht so. Dennoch ist dieses frühe Manuskript, die frühe Fassung des Faust, Urfaust genannt, ein sehr wichtiges Manuskript. Es ist ein Manuskript, das in der Handschrift der Weimarer Hofdame Luise von Göschhausen vorliegt. Wahrscheinlich war es zu großen Teilen eine Abschrift, ist als Abschrift entstanden. Und zwar der Faustblätter, die Goethe dabei hat und an denen er vielleicht auch in frühen Weimarer Jahren noch ein bisschen gearbeitet hat.
Goethe selbst publiziert diesen Urfaust nie und es fehlen wichtige Szenen.
Es fehlt zum Beispiel die Hexenküche, die ja essentiell wichtig dafür ist, dass der verjüngte Faust überhaupt Gretchen begegnen kann. Der Faust der frühen Konzeption, den muss man sich als jüngeren Faust vorstellen. Und was fehlt im Urfaust und dann auch in dem 1790 publizierten Fragment, ist die Einführung von Mephisto. Im sogenannten Urfaust und im Fragment ist er einfach da. Osterspaziergang fehlt zum Beispiel, die ganze Pudelgeschichte und wie Mephisto ganz subtil und genial sich in die Handlung sozusagen einschleicht, das fehlt in diesen frühen Fassungen und das beschreibt Goethe dann später auch als die große Lücke, die er füllen muss.
Die Gretchen-Tragödie, die ist selbstredend schon elementarer Bestandteil der frühen Faustversion. Sie ist auf grausige Weise inspiriert von tatsächlichen Ereignissen. Vom Schicksal der Dienstmagd Susanna Margareta Brandt, die als Kindsmörderin 1772 zum Tode verurteilt wird. Verfügt wird, dass die Brandtin
vorsätzlich und boshafterweise verübten Mordes halber nach Vorschrift der göttlichen und weltlichen Gesetze, und zwar ihrer zur wohlverdienten Strafe und anderen zum abscheulichen Exempel mit dem Schwert vom Leben zum Tod zu bringen und dieses Urteil zu vollziehen sei.
»1790 wird Faust, ein Fragment, veröffentlicht und da besagt schon der Titel, dass das Werk noch Lücken aufweist. Die Freundschaft mit Friedrich Schiller treibt dann das Projekt voran. Goethes Kollege hat das Fragment von 1790 gelesen, will nun mehr kennenlernen. Goethe möchte zwar an den Faust nicht ran, teilt Schiller aber im August 1795 mit, ihm ginge es bei diesem Drama wie mit einem Pulver,
das sich aus seiner Auflösung nun einmal niedergesetzt hat. Solange sie dran rütteln, scheint es sich wieder zu vereinigen. Sobald ich wieder für mich bin, setzt es sich nach und nach zu Boden.
Was eigentlich nichts anderes bedeutet, Schiller muss weiter drängen, damit Goethe sich den Faust vornimmt. Und Goethe meldet Schiller letztlich, er habe sich entschlossen,
an meinen Faust zu gehen und ihn, wo nicht zu vollenden, doch wenigstens um ein gutes Teil weiterzubringen. Nun wünschte ich aber, dass Sie die Güte hätten, die Sache einmal in schlafloser Nacht durchzudenken, mir die Forderungen, die Sie an das Ganze machen würden, vorzulegen und so mir meine eigenen Träume als ein wahrer Prophet zu erzählen und zu deuten.
Die beiden Dichter diskutieren, tauschen sich aus, beratschlagen. Ariane Ludwig glaubt, es sei kein Zufall, dass Goethe in der Zeit der Freundschaft mit Schiller die drei Präludien schreibt.
Also die Zueignung, das Vorspiel auf dem Theater und den Prolog im Himmel, weil die ja dem ganzen Faust so einen strukturellen Rahmen geben. Und Schiller ist ja eigentlich immer der philosophische Kopf unter den beiden, der auch immer stark nach Strukturen fragt und ganz anders an die Dinge herangeht als Goethe, was aber ihr Verhältnis ja auch so fruchtbar macht.
1806 beendet Goethe Faust I. 1808 kommt das Drama in die Öffentlichkeit.
Werd ich beruhigt, je mich auf ein Faulbett legen, so sei es gleich um mich getan. Kannst du mich schmeichelnd je belügen, dass ich mir selbst gefallen war? Kannst du mich mit Genuss betrügen? Das sei für mich der letzte Tag. Die Wette bitte ich. Und Schlag auf Schlag. Werd ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön. Dann magst du mich in Fesseln schlagen, dann will ich gern zugrunde gehen. Dann mag die Totenglocke schallen, dann bist du deines Dienstes frei. Die Uhr mag stehen, der Zeiger fallen, es sei die Zeit für mich vorbei.
Als Teil 1 erscheint, hat der Schriftsteller am künftigen dritten Akt von Faust II schon längst gefeilt. Aber mit der Fortsetzung geht es nicht voran. Schließlich kommt der Zeitpunkt, an dem Goethe selbst wohl nicht mehr daran glaubt, dass das nochmal was wird. Und er schreibt 1816 in einer Prosaskizze die vorgesehene Inhaltsangabe von Teil 2 nieder, damit es wenigstens diese gibt. Als es jedoch darum geht, eine vollständige Ausgabe letzter Hand vorzubereiten, führt dies zu einer intensiven Beschäftigung mit Faust II. Und letztendlich, 1831, teilt der Dichter dem Musiker und Komponisten Karl Friedrich Zelter mit.
Wenn du nun aber nach dem Faust fragst, so kann ich dir erwidern, dass der zweite Teil nun auch in sich abgeschlossen ist. Ich habe seit so vielen Jahren recht gewusst, was ich wollte, habe aber nur die einzelnen Stellen ausgeführt, die mich im Augenblick interessierten. Dadurch wurden Lücken offen gelassen, welche ausgefüllt werden mussten. Das Ganze liegt vor mir und ich habe nur noch Kleinigkeiten zu berichtigen.
Der Faust. Ein Werk mit zwei sehr unterschiedlichen Teilen. Der Theaterbesucherin, dem Leser, wird es sich wohl nie in Gänze erschließen. Allerdings, Verse, die man einmal nicht versteht, können hier bei einer weiteren Begegnung mit ihnen ganz einleuchtend erscheinen. Aussagen, die man glaubt, begriffen zu haben, können bei der nächsten Auseinandersetzung mit dem Werk in völlig neuem Licht dastehen. Der Faust vermag immer wieder neu, immer wieder anders zu überraschen.
Goethe fordert oder wünscht, sagen wir es etwas vorsichtiger, einen aktiven Leser, einen höchst aktiven Leser, der mitdenkt und dem er auch eine ganze Menge zumutet, auch inhaltliche Brüche häufig. Also das ist keine Seltenheit in Goethes Werken, dass der Leser teilweise auch über gewisse Klippen und Sprünge gedanklich hüpfen muss, um da mitzukommen. Und gerade auch beim Faust, aber auch schon bei früheren Werken wie den Wahlverwandtschaften, sagt Goethe, ja, ich habe manches hineingeheimnisst und der Leser kann es ja dann hinauswickeln. Ich gebe dem gebildeten Leser einiges, aber ich bin sicher, dass derjenige, der sich auf Winke, Hinweise, leise Andeutungen versteht, noch sehr, sehr, sehr viel mehr hinauslesen kann.
Ergo raten wir jedem oder jeder, mal wieder einen Blick in Faust I oder Faust II zu werfen. Oder es erstmalig zu versuchen, wenn man das noch nie gemacht hat. Oder den Mephisto im Theater zu bewundern. Denn wie heißt es doch bei Goethe? Gebraucht der Zeit. Sie geht so schnell von hinnen.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Es irrt der Mensch, solange er strebt. Das ist doch auch, also wirklich, ich habe es ja eingangs schon gesagt, aber das ist so ein Zitat einfach aus dem Faust, wo ich wirklich finde, das sagt so viel und es nimmt einem so viel Last irgendwie auch von der Schulter, dass es okay ist. Also quasi, dass das Streben ist wichtig und klar kann man sich dabei auch irren.
Genau, er teilt die Absolution sozusagen. Also er versteht es auf jeden Fall eigentlich. Ist das Irren Teil des Menschlichen, aber das Menschliche besteht eben nur darin, dass du strebst. Das macht dich eigentlich aus, weil vorher, da kannst du halt auf Routinen bauen, du kannst halt die Sachen machen, die du immer machst. Da irrst du dich zwar nicht, aber ja,
hast du vielleicht auch nicht gestrebt.
Ja, genau.
Aber genau das finde ich irgendwie auch so toll. Und auch als du das jetzt besucht hast und da vor Ort warst in Weimar, wo man auch quasi ältere Manuskriptversionen sieht und wirklich diese Idee, dass da vielleicht vorher was stand und dann hatte das nochmal so geschärft, dass es genauso diese Jahrhunderte immer noch wirklich so schneidet. Also quasi und scharf ist und irgendwie noch genauso passt und irgendwie auch noch heutzutage die Leute, also dass es sofort
abholt.
Ja, so abholt, aber ja, auch irgendwie halt, so festsetzt, sich das festsetzt.
Das,
ne?
ist, das geht mir mit dem Faust immer wieder so. Du hast also da ein Werk zu liegen, das irgendwie zwar in einer bestimmten Zeit entstanden ist, aber meines Erachtens bis heute strahlt. Also du hast da wirklich Stoff, mit dem moderner Mensch, natürlich, wenn er bereit ist, sich mit der etwas älteren Sprache natürlich auseinanderzusetzen. Aber wenn er dazu bereit ist, dass der da wirklich noch neue Sachen für sich entdecken kann, er muss sich halt wirklich darauf einlassen.
Und neue Sachen entdecken ist so ein bisschen das Stichwort, weil es ist ja auch, in welcher Phase des Lebens man das liest oder wieder liest. Ne? Also das finde ich ja auch, was du ja drin hattest in deinem Feature, dieses Zitat von Goethe, wo er sagt, ich habe manches hineingeheimnisst und der Leser kann es sich ja dann hinauswickeln. Das fand ich irgendwie so schön.
Das ist ein schönes Zitat.
Oder?
Das
passt doch zu Ostern.
Also, naja, er hat ja auch ein anderes, was ich auch sehr schön finde.
Hier in deinen Notizen.
Ich habe ja noch, ja genau.
Deine schlauen Notizen.
Meine schlauen Notizen, genau. Damit alles zusammen ein offenbares Rätsel bleibe, die Menschen ergetze und ihnen zu schaffen mache. Das heißt also, er schreibt schon bewusst darauf hin, dass man schon nachdenken muss, dass man schon sich damit auseinandersetzen muss. Er will dem Leser einfach mal nichts vorkauen. Der will schon, dass die Leute sich da ransetzen und selber den Text, den er da aufgeschrieben hat, identifizieren, würde ich vielleicht sagen.
Oder
interpretieren, ja. Identifizieren, für sich selber klar machen, was es bedeutet. Und es gibt da eben nicht die falsche oder die richtige Auslegung. Es gibt nur immer wieder andere Auslegungen, die zu bestimmten Zeiten in deinem Leben vielleicht gelten. In der Stimmung gelten, das ist ja auch immer ganz wichtig, mit welcher Stimmung man so ein Werk liest, ob man todmüde ist oder ob man eben fit ist oder ob man am Sonntag das liest oder nach der Arbeit. Und das finde ich halt wirklich bemerkenswert, dass er da so rangeht.
Wie war das eigentlich für dich? Bei den meisten Leuten, denke ich mal, kommt man ja in der Schule zuallererst in Kontakt mit Faust, Teil 1 ja vor allen Dingen. Und hat dich das damals sofort auch schon so geprägt oder kam das erst später? Das ist ja immer so eine Sache bei Schullektüre.
Das ist richtig. Also erstmal ganz prinzipiell muss ich dir erstmal zustimmen. Also ich weiß, also viele Leute haben Probleme generell mit Schulmaterialien, Schulbüchern und so weiter und die haben dann ihr Image da weg. Also das ist wirklich problematisch. Bei mir persönlich war das ein bisschen anders. Die allererste Berührung mit dem Werk, das ist der Osterspaziergang per se gewesen.
Den man auswendig lernen muss, nicht wahr? Wenn man noch gar nicht eigentlich Faust liest, sondern erstmal das Gedicht auswendig lernen.
Würde ich jetzt jedenfalls sagen, so ist es mir so im
Kopf. So war es bei uns auch auf jeden Fall.
Gespeichert. Ich kann es aber auch nicht mehr zuordnen, wann das genau war. 10. Klasse ist dann, glaube ich, schon der Faust 1 selber gewesen. Aber wie gesagt, das ist alles nur unter Vorbehalt und wie das halt so ist mit Erinnerungen, die sind da eh meistens falsch. Aber so stellt sich für mich jedenfalls im Nachhinein dar. Aber der Faust war schon was ganz Besonderes für mich, weil Faust 1 tatsächlich eben nicht mehr nur ein Werk war, mit dem wir uns befasst haben und das wir im Literaturunterricht wirklich durchgekaut haben, muss man schon mal sagen, weil ja dann wieder jemand sitzt, der ja das angeblich alles weiß, was da zu stimmen hat, was ja dann der Lehrer sein soll. Und der Lehrer sagt einem das so, wie man da zu denken haben soll. Und ich weiß nicht.
War das an meiner Schule nicht?
Ich habe das nicht so offen in Erinnerung tatsächlich, dass es so viele unterschiedliche Meinungen gab. Unser Lehrer hatte den Hang, wenn ich das jetzt mal so erzählen darf, die Brille vom Gesicht zu reißen, wenn jemand die Antwort lieferte, die er hören wollte, die Brille auf den Tisch zu knallen, mit dem ausgestreckten Finger auf den zuzulaufen und zu sagen, genau, ja, das ist es. So, und so war es halt gewesen. So habe ich es in Erinnerung. Und dann gab es halt immer nur eine Richtung. So habe ich es in Erinnerung. Aber mal abgesehen davon haben wir das auch als Theaterstück aufgeführt. Das habe ich als sehr schräg in Erinnerung, weil ich selber den Mephisto gespielt.
Du warst Mephisto.
Ich war Mephisto. Die dankbarste Rolle schlechthin, aber leider
auch die spannendste, ja.
Ja, nicht fähig, sie auszufüllen. Das muss ich dann ehrlicherweise auch gestehen.
Du hast natürlich große, große Fußstapfen zu füllen, ja, wenn man die Mephisto-Rolle spielen muss.
Genau.
Kannst du ja nur verlieren.
Zu Gustav Gründgens oder Klaus-Maria Brandauer. Mhm. Und der Punkt war einfach, dass ich totales Lampenfieber hatte. Also das war so ein Selbstbewusstseinsding und Lampenfieber. Und das war schwierig. Und den Faust 2, das habe ich sehr lange monologisiert, das tut mir leid, aber die Frage ist halt auch wirklich sehr privat. Was ist ja halt wirklich mehr als ein Schulbuch für mich. Das ist halt wirklich relevant. Faust 2 haben wir auf der Abendschule behandelt. Und das war das Gute, weil ich habe Abitur dann auf der Abendschule gemacht. Und man ist dann älter. Was natürlich logisch ist, das ist keine besondere Erkenntnis, aber man ist auch 2, 3, 4, 5 Jahre älter und hat dann schon eine gewisse Erfahrung im Beruf gemacht und hat schon bestimmte Sachen erlebt. Du bist eben nicht mehr nur Schüler, soll jetzt nicht respektlos klingen, aber du hast halt schon ein bisschen mehr von der Welt gesehen. Ich glaube, das ist ziemlich wichtig, wenn man dieses Buch begreifen will.
Und dabei ist es ja tatsächlich nicht immer so, ne? Nicht an allen Schulen hat man dann entweder die Zeit oder im Lehrplan, dass auch der Faust 2 mit behandelt wird. Bei uns war es aber trotzdem auch so. Wir hatten beides im Literaturunterricht oder Deutschunterricht, ich weiß gar nicht mehr, wie das damals hieß. Und ich kann mich aber... Deutschunterricht wahrscheinlich, ne? Und es war aber für mich wirklich so, dass, also der Faust 1, der hat mich auch wirklich berührt. Schullektüre hin oder her, von Anfang an fand ich das spannend. Und man hat es auch nicht richtig weggelegt.
Hast du dich mit dem Gretchen so identifizieren können?
Nö, natürlich nicht. Aber das ist ja, ich finde, das ist, also ich glaube für viele Frauen so, dass du einfach, du lernst diese Frauenrollen zu ignorieren, weil die so absurd sind. Also das ist ja natürlich wahrscheinlich, wann man geboren wird und wo und wie, aber das es geht mir ganz oft so, dass wenn ich eine Frauenfigur habe, mit der ich mich identifizieren kann, da sind wir vielleicht eher schon wieder im antiken Griechenland.
Ja, okay, alles klar.
Aber die Geschichte mit dem Mephisto natürlich und dieses Wettrennen und all das, das war also alles total spannend und unglaublich, nicht wahr? Und der Faust 2 in meiner Erinnerung, den fand ich auch sehr, sehr interessant, aber der hat mich nicht ganz so im Herz gepackt. Und ich hatte das Gefühl, der war nicht ganz so, wie soll man sagen, menschennah, sondern der war irgendwie mehr, nicht verkopft, aber der war irgendwie nochmal weitergehend. Also jetzt geht es nochmal, genau, viel weiter.
So, Goethe sagt, der Verstand habe mehr Recht daran.
Ah, ja, genau. Genau das wollte ich. So hätte ich es doch auch formuliert. Ja. Genauso wie Goethe.
Genau.
Aber ich erinnere mich an die Reise, wo es dann in die Antike geht und wo sie dann Helena sehen zum Beispiel. Und das fand ich irgendwie ganz spannend. Also damals schon diese Schönheitsideale und wie die Jahrhunderte oder Jahrtausende dann überdauern. Das fand ich irgendwie auch interessant, schon diesen Punkt. Aber Faust 2 wäre jetzt zum Beispiel was, wo ich mir sage, den würde ich nochmal lesen. Aber eigentlich auch Faust 1, wo wir jetzt so gerade drüber reden.
Ja, ich habe ohnehin den Eindruck, dass dieser Faust 2 mehr noch in den Fokus geraten ist in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Also, dass der eine viel größere Rolle spielt, als er das früher mal gespielt hat. Also, das scheint mir so zu sein. Das ist aber wirklich jetzt nur eine Einschätzung auf einer sehr privaten Ebene, ohne dass ich das jetzt in irgendeiner Art und Weise statistisch untersucht hätte.
Aber vielleicht haben wir ja Glück und jemand hört zu, der sich richtig gut auskennt oder die sich richtig gut auskennt, dann können Sie uns gerne auch die Lösung schicken. Weltgeschichte@mdr.de ist doch, glaube ich, unsere Adresse.
In der Reihe Vermutungen in der Weltgeschichte vor der Haustür getroffen.
Bitte um schnelle Antwort. Faust 2, trotzdem immer noch für mich auch der Grund, warum das irgendwie auch in einer gewissen Weise so besonders ist, ist diese Entscheidung von Goethe zu sagen, Veröffentlichung erst posthum.
Ja. Und ich bin mir natürlich auch nicht sicher, warum er es macht. Also,
man kann ja nicht in seinen Kopf reinkriechen.
Ja, man kann ja letztendlich genau nicht in seinen Kopf reinkriechen. Man kann nur Vermutungen anstellen. Also so, ich habe ja geschrieben innerhalb des Beitrages, es geht halt darum, dass die Zeit meiner Meinung nach für den Faust 2 nicht reif ist, sondern nicht passend scheint. Das scheint mir sehr logisch zu sein. Die Frage ist natürlich, in welchem Maß er sich nicht... Der, sagen wir mal so, jemand, der tot ist, der kann nicht mehr kritisiert werden für das Werk, was er da geschrieben hat.
Er kann es nicht mehr mitbekommen.
Das kann er auch nicht, aber man springt ja schon nur anders damit um. Also schon das Sterben des Genies verwandelt sein Werk in ein anderes, in der Wahrnehmung. Das scheint mir so zu sein. Also das, glaube ich, ist nicht herbeigeschwindelt.
Was ich mich jetzt noch gefragt hatte, wir reden ja über Faust 1 und 2 und all das und wir wissen ja natürlich, dass Shakespeare hat ja in die englische Sprache so viele Wörter neu eingebracht, die auch heute noch benutzt werden. Also man redet so von ca. 1700 Wörtern, die von Shakespeare stammen, aber die auch in der englischen Sprache heutzutage noch ganz normal benutzt werden. Und ich wollte so ein bisschen gucken, wie ist das eigentlich mit Goethe, der ja auch durch seine Literatur und ich meine allein Faust, aber auch durch alles andere so viel geprägt hat. Man kann nicht ganz sagen, was das jetzt für neue Wörter in diesem Sinne Gegenstände sind. Aber Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben untersucht, welchen aktiven Wortschatz quasi Goethe benutzt hat. Und da sind die auf 93.000 Wörter zusammengekommen.
Unglaublich.
Ja. Unglaublich. Und wenn man das jetzt mal in Vergleich setzt, laut diesen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, sagt man, von Luther sind 23.000 Einzelwörter überliefert. Und bei Schiller und Shakespeare sagen sie so 30.000 Wörter. So, das fand ich irgendwie total spannend. Mhm. Aber Goethe ist natürlich klar, die
Facetten, so viel.
Ja, und was er alles natürlich aber auch abgedeckt hat, allein von den Disziplinen der
Wissenschaft. Das ist richtig. Nicht wahr? Also das, ja, das schoss mir auch durch den Kopf, dieses ganze naturwissenschaftliche Feld, das er ja bearbeitet hat. Er ist ja auch eben nicht bloß Dichter, so wie andere. Er ist eben auch Politiker letztendlich. Also er muss sich ja in ganz verschiedenen Sphären bewegen und vielleicht ist deswegen auch schon ein viel größerer Wortschatz notwendig. Aber ich glaube, das alleine erklärt es dann auch wieder nicht.
Das erinnert mich gerade, dass wenn man das Haus von Goethe in Weimar besucht, das soll ja nochmal umgestaltet werden und all das ist ja auch nochmal so eine Finanzierungsfrage, aber gibt es ja auch noch spannende Pläne, wo halt diese Mineralgesteine, wo halt alles sind und wie macht man das dann heute, quasi präsentiert man das für die neuen Besucherinnen und Besucher für die jungen Leute, das fand ich irgendwie spannend, also da wird ja diese Facette, also diese vielen verschiedenen Facetten, also unglaublich deutlich. Genau, bleiben wir vielleicht nochmal ganz kurz beim Faustjahr. Was in Weimar gefeiert wird. Die Ausstellungen, die zwei vor allen Dingen, du hast schon ein bisschen was angerissen.
Das war auch übrigens toll, wenn ich das mal kurz sagen darf. Also ich habe ja mit der Frau Ludwig ein sehr, sehr spannendes Gespräch geführt. Das war wirklich ein sehr, sehr gutes Gespräch, wenn ich das mal so einfach sagen darf.
Wir haben ihr euch verquatscht?
Wir haben uns tatsächlich verquatscht.
Na klar,
richtig, bei Goethe. Richtig intensiv, ja. Also das war... Also ich hatte eine Stunde angesetzt für das Gespräch und merkte dann aber sehr schnell, dass ich also dachte, nach dieser Stunde einen Bruchteil von meinen Fragen hatte ich dann irgendwie, hatten wir verhandelt und merkten halt dann auch, dass wir noch einen zweiten Termin irgendwie ansetzen müssen. Und tatsächlich war ja dankenswerterweise dann auch Frau Ludwig so freundlich und gesagt, sie hat am Mittag nochmal Zeit. Ich bin also nochmal hin und also erstmal nochmal herzlichen Dank an dieser Stelle an Frau Ludwig, dass sie das möglich gemacht hat. Und das, man spürt ja auch, finde ich, wenn man sie reden hört, die Leidenschaft, mit der sie an diesem Thema arbeitet, kommt, glaube ich, auch sehr gut rüber. Tolles Gespräch, hat total Spaß gemacht. Und wie gesagt, sie war ja auch diejenige, die mir halt diese Handschrift gezeigt hat. Also das ist wirklich eine ultimative Erfahrung gewesen.
Und du hast ja dann doch noch was Neues gelernt gehabt mit ihr im Gespräch.
Tatsächlich, ja, das nimmt ja doch einige Sachen, die man eben nicht weiß. Das sind oft Kleinigkeiten, aber die dann doch ganz elementar sind. Also wenn ich zum Beispiel höre, dass eben Goethe eben, dass er um 1770 zu schreiben anfängt, nicht so neu, aber dass er schon mit vier, also diesen Faust als Figur kennenlernt, das fand ich insofern interessant, als dass man damit also wirklich weiß, er fängt halt wirklich in den jüngsten Jahren an, mit diesem Stoff zu leben. Und der begleitet ihn dann wirklich bis zum Ende seines Lebens. Was mich vor allem auch als Selbstschreibender dann auch fasziniert. Also klar, ich würde mich natürlich nie wagen, mich mit Goethe zu vergleichen. Aber die Methodik des Schreibens, die ist natürlich schon interessant. Ja.
Und es passt aber auch zu diesem, warum der Faust irgendwie immer noch so berührt und das Alter so überdauert. Da steckt quasi eine ganze Lebenserfahrung drin und basiert halt auf einer viel längeren Tradition. Ja, also auf was viel, viel Älterem, aus einem Stoff, der auch noch viel, viel älter ist. Und deshalb ist das sehr, sehr spannend. Tja, und so ist auch unsere Weltgeschichte dieses Mal nur ein Anfang für sich mal wieder in komplett Goethe reinzufuchsen.
Ja, und dann hätten wir ja noch eine zweite Folge Weltgeschichte vor der Haustür, wo es auch schon mal um Goethe geht. Da geht es um den Erlkönig.
Ach ja, genau, stimmt. Ja. Die kann man nachhören. Und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie jetzt gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. In 2 Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut.
Tschüss.
In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, Dokus und Reportagen. Zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.